Das finde ich wirklich super. Ich habe bei deinem Geburtstag, Chip, das erste Mal davon gehört, dass es diese Idee gibt, dass da eine Tür hier auf die Bühne kommen soll. Und das finde ich wirklich ein schönes Ding. Weil das ist wirklich ein schönes Symbol, ein schönes Zeichen, es mit Advent zu verbinden. Jesus kommt in diese Welt. Das ist Weihnachten. Jesus kommt in diese Welt. Gott will uns nah werden, weil er uns eben nicht nur für die Ewigkeit erretten will, sondern er möchte heute hier mit uns leben. Heute, dass wir Herz zu Herz mit ihm leben. Und es ist die große Frage eben an jeden, macht er ihm die Tür auf? Vielleicht ein bisschen, vielleicht nicht mehr. Oder macht er ihm die Tür wirklich sperrangelweit auf? Sei willkommen, komm zu mir hinein. Das können wir so und so halten. Und der Herr hat uns ein Herz gegeben, dass da eine Entscheidung treffen darf, dass ich entscheiden darf, mache ich das Ding auf oder mache ich es eben nicht auf. Und es ist auch wichtig, ist sehr wohl, an manchen Stellen sein Herz zuzumachen. Gut, wenn wir nicht jedem das Herz aufmachen. Es hat uns die Fähigkeit gegeben und bei manchen Sachen ist es wirklich wichtig, dass wir unser Herz geschlossen halten. Aber eben auch bei ihm das Herz aufzumachen. Herzlichen Dank auch Manfred, dass du dich darum gekümmert hast und andere, die mitgedacht haben oder das unterstützt haben, dass hier diese Tür steht. Das ist wirklich prima. Und ein zweites Dankeschön geht auch nochmal, wenn ich das richtig gehört habe, an zwei Damen hier unter uns für diesen herrlichen Adventskranz. Vielen, vielen Dank an B&B, an Bärbel und Beate, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich finde das ganz toll, finde ich ganz toll. Wirklich ein ganz toller Adventskranz. Vielen, vielen Dank. Ja, eine Tür im Gottesdienst. Wusstest du, dass das auch ein Name von Jesus Christus ist? Es ist ein Name, den wir nicht so oft verwenden, aber der sehr wohl in der Schrift auch steht, dass Jesus Christus die Tür ist. Ja? Er ist auch der gute Hirte, ja, vollkommen richtig, ja, ganz ohne Frage. Er ist das Licht der Welt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, ja, das steht ganz klar, und das kommt auch öfter vor, aber er sagt von sich selber, dass er die Tür ist. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und darum soll es heute auch ein Stück in dieser Predigt gehen, uns das ein Stück näher zu bringen. Weil von einer Sache bin ich überzeugt. Auch wenn Dinge in der Bibel mir vielleicht nicht ganz verständlich sind, vielleicht für dich auch ein bisschen komisch klingt. Hey, hallo, Jesus, du sagst, du bist die Tür. Aber wenn Jesus etwas sagt, ist es immer wichtig. Es ist immer wichtig und es ist immer ein Stück des Heils darin. Ich kann nur empfehlen, egal was Jesus sagt, es immer ernst zu nehmen, es immer wichtig zu nehmen. Und an der Stelle vielleicht auch ein bisschen in der Bibel zu buddeln. Wir schauen mal in Johannes 10. Im Johanneskapitel, im 10. Kapitel findet sich das. Das ist jetzt für euch nur so zum Teil zu sehen, weil eben gerade jene Tür hier steht, aber das macht ja nichts. Ich lese das jetzt einfach mal vor. In Johannes 10, die Verse 1 bis 11. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, spricht Jesus Christus, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und weil er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Das Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er ihnen sagte. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden, spricht Jesus. Was bedeutet das, dass Jesus sagt, ich bin die Tür? Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es ist eine doppelte Bedeutung. Jesus sagt, ich gehe durch die Tür und er sagt, ich bin die Tür, sagt er beides. Da Jesus eben nicht nur Mensch geworden ist, sondern gleichzeitig auch Gott ist, kann man sagen, okay, Jesus, bei dir gehen Dinge, die bei mir nicht gehen. Wir wollen auch manchmal zwei Sachen auf einmal sein oder an zwei Orten gleichzeitig sein, was bei uns immer wieder scheitert. Bei ihm haut das sehr wohl hin. Er sagt, ich bin die Tür, weil er eben anders ist. Und es ist auch nicht nur begleitend, dass jemand sagt, oh Jesus, du bist wie eine Tür gewesen oder so, sondern er sagt, ich bin die Tür. Und im Johannesevangelium gibt es die sogenannten 7 Ich-Bin-Worte. Ja? 7 Verse, wo Jesus direkt über sich spricht, was er ist. 7 Ich-Bin-Worte, die ihn beschreiben. Er sagt im Johannesevangelium, ich bin das Licht der Welt, der Weg, die Auferstehung und das Leben. Er sagt auch, er ist das Brot des Lebens. Jesus spricht diese Dinge über sich. Er sagt auch, ich bin die Wahrheit und eben auch, ich bin die Tür. Krasse Würde, oder? Leben, natürlich, Jesus ist das Leben. Jesus ist der Weg, natürlich, Jesus ist der Weg. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, natürlich, Jesus ist die Wahrheit und steht direkt daneben, wie auf genau dieser Ebene, ich bin die Tür. Das scheint wichtig zu sein. Das scheint wirklich wichtig zu sein. Und wenn man mal so ganz praktisch denkt, stell dir vor, du willst Manfred besuchen und die Tür geht nicht auf. Sagst, okay, besuche ich Chip und Heidi. Ah, die Tür ist auch zu. Ja? Hört sich ein bisschen unscheinbar an mit der Tür und du gehst täglich wahrscheinlich mehrmals durch eine Tür, aber stell dir mal vor, die Türen gehen nicht auf. Wenn es ganz schlecht läuft, vielleicht deine Tür zu Hause geht auch nicht auf. Kommst gar nicht raus. Gibt's das? Dass jemand eigentlich gar nicht rauskommt, in etwas gefangen ist? Er kommt gar nicht raus. Es gibt manche Menschen, die können gar nicht jemand anders richtig zuhören, sich hier auf jemanden einlassen. Sie kommen aus ihrem eigenen Leben, aus ihrer eigenen Perspektive gar nicht raus. Ihre Tür ist eigentlich in der Regel verschlossen. Können die Tür zum anderen nicht aufmachen. Oder sie sind vielleicht auch so in Abläufen gefangen, so in einer gewissen Mühle, dass sie praktisch auch wie in einem Gefängnis sind und da gar nicht die Tür nach draußen finden. Ein Punkt, warum Gott uns den Sabbat gegeben hat, dass wir genau aus diesem Effekt ein Stück rauskommen, dass wir immer wieder gewisse Dinge und Bahnen verlassen, damit wir keine Gefangenen unseres eigenen Lebens werden. Wir brauchen Türen. Wir brauchen Türen. Ganz oft gibt es in unserer Sprache dieses Ding, zwischen Menschen sind Mauern, ne? Mauern aufbauen oder da gibt es Grenzen. Und es ist unserer Zeit geht so viel Sprache und so viel Wissen verloren. Ne? Auf der einen Seite durch das Internet pulvert sich alles hoch. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, dieser Überfluss, der das Auswählen dann so schwer macht. Weil Grenzen sind so wichtig. Und Grenzen sind gut. Hier bei Jerusalem, oder Mauern sind auch richtig gut. Die Geschichte von Jerusalem im Alten Testament kann man verfolgen. Und was ist der schlimmste Punkt für Jerusalem, diese wunderbare heilige Stadt? Was ist der schlimmste Punkt für die Stadt? Als sie ihre Stadtmauern verloren hat. Sie erobert wird und wie das damals war, dass man die Mauern geschliffen hat, das heißt, man hat die Mauern runtergenommen, diese Stadt konnte sich nicht mehr verteidigen. Mauern sind wichtig. Und ich würde heute sagen, es ist auch wichtig, dass du Mauern hast. Jeder Mensch braucht Grenzen, jeder Mensch braucht Mauern. Und das Problem tritt erst dann auf, wenn die Grenzen oder die Mauern keine Türen haben. Und wenn man bei Jerusalem dann hinschaut, hat Jerusalem viele tolle Tore. Ob es nun das Fischtor ist oder jenes Tor, es gibt dann auch ganz tolle Namen da. Zig Tore, was diese Stadt als Beispiel hat. Es ist gut, Grenzen zu haben, sie schließen zu können. Es ist gut, Mauern zu haben und dass sie fest sind. Das Problem tritt erst auf, wenn es keine Türen oder keine Tore gibt. Gibt es sie aber, ist das etwas von Freiheit und Selbstbestimmung. Dass man sagen kann, ja, du bist mir willkommen. Die Tür macht hoch, die Tor macht weit. So singen wir zu Weihnachten. Und so hat uns Gott auch geschaffen. Gott hat uns nicht als irgendwas geschaffen, was einfach so gegriffen wird oder er sich einfach so nimmt, sondern wo er in Respekt gegenübersteht. Willst du, dass ich zu dir komme? Machst du mir die Tore deines Lebens? Machst du mir die Tore deines Herzens auf? fragt er jedes Menschenherz. Zu Respekt. Grenzen und Mauern haben etwas damit zu tun, Respekt leben zu können. Und dass Menschen Freiheit gegeben hat. Das ist etwas, was so viel, also in der Sprache der Gesellschaft verloren gegangen ist, als wenn Mauern immer schlecht wären. Aber über die Frage der Türen und Tore macht es Sinn zu sprechen. Wer diese Freiheit nicht mehr hat, ob er seine Tür oder aufmachen oder zumachen kann, was passiert denn zwischen zwei Menschen, wenn derjenige nicht mehr entscheiden kann, ob er etwas will oder nicht? Wenn er nicht mehr, tja Manfred, aber wir sind ja auch Freunde, ne? Stell mal vor, wenn du nicht mehr entscheiden kannst, ob dich jemand anfasst oder nicht, ja? Wenn du die Tür nicht mehr zumachen kannst, du wirst immer angekrabbelt oder so, ja? Oder eben so jemand, der immer dann so ganz nah steht oder so, ne? So. Manfred ist voll tapfer. Aber er hat schon den Gesichtsausdruck gerade gemacht, ne? So. Aber wenn du das dann nicht mehr machen darfst, wenn du nicht mehr sagen darfst, das ist mir jetzt aber zu eng, du darfst keinen Schritt zurückgehen. Jemand fasst dich an, du darfst nicht sagen, ich möchte das aber nicht, ja? Wenn praktisch du die Tür nicht mehr zumachen kannst, was passiert dann? Gerade dann geht eine Mauer hoch, die kein Tor mehr hat. Gerade dann geht Vertrauen verloren und ist auch etwas, was Missachtung ausdrückt, was verletzt. Es ist so wichtig, dass es Türen und Tore gibt, die man auf- und zumachen darf. Und es ist eine wirklich eine vertrauensbildende Sache, wenn man spürt beim anderen, ich darf meine Tür auch zumachen. Das baut gerade Vertrauen auf und steigert die Wahrscheinlichkeit, dass die Tür auch wieder geöffnet wird. Jesus sagt, ich bin die Tür. Er möchte durch die Tür eingehen, weil er schafft es auch überhaupt, weil es sagt ja, jemand, der nicht durch die Tür eingeht, der ist ein Dieb und Räuber und so weiter, aber er schafft einen Zugang, ja, dass Gott zu einem kommen kann, dass man wirklich zu einem Menschen kommen kann. Er bringt es, dass er Verbindung auch schafft. Warum sind wir heute hier? Weil Karl-Heinz und ich so gute Freunde sind, ich denke, wir können es werden, ja? Halleluja. Aber wir haben einen gemeinsamen Freund, der uns zusammen hierher geführt hat, der die Tür ist, dass wir beide uns getroffen haben. Und das gilt hier für ganz viele im Raum. Jesus ist eine Tür, dass wir auch als Geschwister in Christus zusammenfinden können. Und nur weil man Geschwister ist, ist man ja noch keine Freunde. Das habe ich meinen Kindern schon oft gesagt und Kerstin und ich arbeiten daran hart. Ich sage ihnen immer wieder mal, Geschwister seid ihr schon, Freunde sollt ihr werden. Ja, dass man diesen Zugang findet. Vielleicht hast du auch einen Bruder und eine Schwester, wo du denkst, nee, wir sind keine Freunde. Nein, es ist so eine Sache. Jesus möchte diese Tür aber sein, dass du die Tür zu anderen Menschen findest. Vielleicht, weil genau das der Punkt ist, weil du von Jesus Demut und Sanftmut lernst und sagst, okay, ich kann mit den Türen anderer Menschen anders umgehen. Jesus ist natürlich auch die Tür zu Gott. Ja? Er ist der Retter. Und es gibt keinen anderen Retter. Es gibt keine andere Tür zum Heil. Nur in seinem Namen ist das Heil, im Namen Jesu Christi. Aber er ist auch die Tür zum Leben. Weil nochmal, Jesus ist für mehr gekommen, als dich für die Ewigkeit zu retten. Er ist auch gekommen, heute das zu fragen, willst du heute für mich leben? Willst du heute mein Licht sein? Willst du heute meine Nachfolgerin? Möchtest du heute mein Nachfolger sein? Da, wo du jetzt lebst, darf ich in dein Leben kommen? Darf ich dich prägen? Darf ich in dir Gestalt gewinnen? Darf ich dieses Licht in dir sein, was dann nach außen scheint? Das ist ein ganz interessantes Wort. Ich weiß nicht, ob dir das mal im Johannesevangelium aufgefallen ist, dass er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wahrscheinlich kennst du das Wort. Und es ist das einzige Wort, was er direkt so seinen Nachfolgern zuspricht. Ihr seid das Licht der Welt. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Ich habe nicht gesagt, ihr seid der Weg, ihr seid die Wahrheit. Nein. Ihr seid die Auferstehung. Nein. Ihr seid das Leben. Nein. Aber er sagt, ihr seid das Licht der Welt, steht im Johannesevangelium geschrieben. Warum? Wie können wir das Licht der Welt sein? Wenn er in uns das Licht wirklich ist. Wenn wir unsere Herzenstür geöffnet haben und ihn auch als diese Tür angenommen haben, auch zu anderen Menschen und zum Leben. Lasst uns mal in 2. Korinther, Kapitel 1, die Verse 19 und 20 anschauen. Ich lese die mal vor. Da heißt es, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Loben. Lobe. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Wie viele Verheißungen gibt es eigentlich in der Bibel? Weiß das jemand? Anita, du weißt das bestimmt. 365 Mal steht, fürchte dich nicht, ja? Aber es gibt noch viel mehr Verheißungen. Ich meine, es sind sogar über 1000, die in der Bibel stehen. 365 für jeden Tag einmal, fürchte dich nicht. Und ganz, ganz viele Verheißungen. Kann man denken, oh wie, hänge Jesus an. Und dieses Wort ist für dich, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Und wenn du in ihm anhängst, bist du Empfänger, kommen diese Verheißungen zu dir. Wenn du ihm vertraust, er wird dich nach und nach immer weiter in das Leben führen. Und Samuel, ich melde mich gerade schon wieder, mach mal das nächste, Johannes 10, 10b. Wir haben es gerade schon gehört, aber ich will es nochmal rausstreichen. Okay, es geht mir jetzt um den zweiten Teil. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, umzubringen. Und dann, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Jesus ist auch gekommen, wie gesagt, Ewigkeit, Halleluja. Aber heute und jetzt will er dir das Leben bringen, dass du volle Genüge hast. Dieser gute Hirte, der gute Hirte bringt die Schafe nicht nur ums Ziel, sondern er schaut, dass sie leben. Er schaut, dass sie heute leben, dass es ihnen heute gut geht. Aber dafür ist der große Punkt. Man kann natürlich sagen, okay, Jesus, ich gehöre dir ja jetzt, wo ist jetzt das volle Leben? Aber die Sache ist natürlich, wie ist das Thema Türen bei dir? Wie ist das Thema Türen bei dir? Wie weit hast du mir dein Herz wirklich geöffnet? Weil es ist super. Ich betone das immer wieder, aber viele Christen gehen an der Fülle vorbei, weil sie Jesus nur als diesen Retter und Erlöser für die Ewigkeit sehen. Und wie gesagt, Halleluja, kann ich nur sagen. Amen, Ausrufezeichen, klasse. Aber das Neue Testament ist wesentlich größer. Es spricht von unserer Berufung, in der wir leben sollen. Es spricht von Frucht, Tempel des Heiligen Geistes zu sein und. Und dass er uns wirklich das Leben in Fülle gibt. Und dafür ist es eben der Punkt, machen wir ihm diese Tür in unserem ganzen Leben wirklich aus. Gerade vor dem Gottesdienst habe ich unseren armen Alfred nochmal losgeschickt. Aber Alfred ist ja wirklich ein dienstbarer Geist, der immer gern hilft. Und ich habe ihn gebeten, Alfred, kannst du mir nochmal einen Hammer holen? Und keine Sorge, ich werde jetzt hier keine Sachen kaputt machen oder so weiter. Sondern was tut man mit so einem Hammer meistens? Man haut einen Nagel in die Wand. Ist auch gut. Habe ich kürzlich getan. War gar nicht so einfach. Betonwand, extra Stahlnägel, einen habe ich krumm gehauen, aber der nächste war es dann. Und das ist auch in Ordnung, einfach da auch irgendwie das eine oder andere aufzuhängen. Aber man kann mit so einem Hammer auch anderes machen. Und ich möchte dir das so wirklich sagen, dass jetzt ein prophetisches Wort kommt. Ich glaube, das gilt für einige hier im Raum. Ich habe in der Vorbereitung den Eindruck gehabt, dass manche mit diesem Hammer eben durchaus was ganz anderes noch gemacht haben. Und zwar, dass sie angefangen haben, und Menschen tun das in Bedrängung, eine Tür zuzunageln. Das machen wir jetzt nicht, ne? Wir wollen diese schöne Tür hier auch stehen lassen. Aber man könnte jetzt auch 2, 3, vielleicht auch 12, 20 Nägel nehmen und anfangen, diese Tür zuzunageln. Weil man irgendwo etwas Schlimmes erlebt hat und dann auch sagt, diese Tür mache ich nie wieder auf. Diese Beziehung zu meiner Mutter oder so. Nee, das ist vorbei. Gott sei Dank ist es weg. Mach das nie wieder auf. Und Menschen verstehen dich. Aber Jesus sagt, ich bin kein Mensch. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich möchte dein Erlöser sein, auch hier und jetzt. Und was da passiert ist, ich möchte es heilen. Was dort geschmutzt wurde, ich möchte es reinigen. Was dort zerbrochen wurde, ich möchte es wieder ganz machen. Was dort zu Unrecht gebunden wurde, ich möchte es wieder lösen. Schlimme Namen, die dir gegeben wurden, ich möchte sie von deiner Seele wieder wegnehmen. Angst, die in deine Seele gesprochen wurde, möchte ich dir wieder rausnehmen. Und vieles, vieles. Und das muss nicht das Thema Mutter sein, das kann auch jemand anders sein, das kann vielleicht auch das Thema Arbeit sein. Jemand hat mit seiner Arbeitsstelle irgendwas Schlimmes erlebt. Ich kenne solche Geschichten, wo dann auch Prozesse gelaufen sind, ob jemand entlassen wird oder nicht. Wo dann Dinge gelaufen wird, wo dann vielleicht dann auch im Leben viel zerbricht, Dinge kaputt gehen und es wird nicht wieder heile. Aber Jesus ist so viel mehr gekommen. Und ich lese euch ein paar Zeilen aus Jesaja 61. Und wenn ich diese Zeilen jetzt lese, beschreibt es diesen König, den wir für Weihnachten feiern. Weil Weihnachten ist ja kein Ewigkeitsfest, oder? Weihnachten feiert nicht die neue Erde, die man feiern könnte. Ich würde sagen, so eine Art neue Erde-Fest wäre auch nicht schlecht. Wir erinnern uns daran, wo es einmal hingeht. Dass wir nicht immer wieder unseren Kopf hängen lassen, oh, wie schwer ist das Leben, wie schwer ist meine Familie, meine Arbeitsstelle, oh, die Ukraine, oh, Israel und so weiter, sondern hey, heb dein Haupt. Es gibt eine Ewigkeit und so hat sie Gott geschaffen, wo Gottes Hütte bei den Menschen sein wird, keine Not, kein Geschrei, keine Angst wird sein. Könnte man feiern, oder? Würde ich legitim finden, würde ich nett finden, würde ich mitmachen. Und Weihnachten schaut nicht auf die Ewigkeit, Weihnachten schaut auf dieses Leben hier auf Erden mit ihm. Jesus ist da für dich. Und ich will dir ein paar herrliche Verse aus Jesaja 61 lesen, die du wahrscheinlich schon kennst, aber ich denke, man kann sie gar nicht oft genug hören, weil sie Jesus so wundervoll beschreiben. Er demonstriert es dann, wenn du Matthäus, Markus, Lukas und so weiter liest, und Jesaja hat es so herrlich angekündigt. Da heißt es: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen, den Trauernden zu zieren, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden. Dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihn zum Preise. Zu trösten alle Trauernden. Kann man jetzt ganz genauso sagen. Ich habe jetzt gerade dieses Beispiel mit der Mutter, aber es ist nur ein Platzhalter. Das kann auch eine Schwester sein, ein Bruder, das kann ein Arbeitsplatz sein, kann eine Krankheit sein, die vielleicht das ganze Leben kaputt gemacht hat und die dazu geführt hat, boah Gott, wie konntest du das zulassen, du hast mich verlassen. Und diese Tür steht dafür, Gott, ich kann nicht mehr richtig, verlass dich zwar nicht, aber dass du ein guter Gott bist, der allmächtig ist, kann ich auch nicht mehr richtig glauben. Und wo ein Herz zugegangen ist, Gott nicht mehr wirklich zu vertrauen. Oder hier mit dem zu trösten alle Trauernden, wo ein schlimmer Todesfall passiert ist. Und es hat so weh getan, diesen lieben Menschen zu verlieren. Vielleicht war er auch noch viel zu jung, ist vor seiner Zeit von dieser Erde gegangen. Und es reißt immer wieder an einem. Und es tut einem weh. Und man drängt den Schmerz nur weg und macht es zu. Diese Tür will ich nie aufmachen. Ich will es so vergessen. Ich will nicht dran denken. Aber Jesus sagt, ja, du alleine ist auch nicht gut, wenn du dran denkst. Und dann hast du auch deine Freundin A und deinen Bruder B und was ich was und so weiter. Und ja, ihr schafft das nicht. Aber dass Jesus sagt, aber ich schaffe es mit dir. Vertraust du, dass da, wo du in Trauer bist, vielleicht ist es ein Jahr, 5 Jahre, 10, vielleicht schon 20 Jahre her. Aber dass Jesus sagt, kannst du mir vertrauen, dass ich es mit dir schaffe? Kannst du mir vertrauen, deine Tür, das Ding, dieses Thema aufzumachen? Weil wisst ihr was? Wir haben nur ein Herz. Und du denkst, natürlich, das wusste ich schon. Aber lebst du auch so? Lebst du auch so, dass du nur ein Herz hast? Ich will euch eine lustige Geschichte erzählen. Ich war ein Jugendlicher und da habe ich dann auch manchen Blödsinn gemacht. Und da waren wir mit dem Handballverein bei einem Turnier in Spanien. Das war eine echt tolle Geschichte, in Calea. Und dann waren wir in so einem Hotel und wir waren so ein paar Jungs, die auch viel Blödsinn im Kopf hatten. Und dann sind wir natürlich auch im Buffet gewesen. Und dann war es so gedacht, man konnte sich benehmen, dann konnte man sich so einen Eispot nehmen. Ne? Dann hatten die da extra einen Mitarbeiter hingestellt. Und dieser Mitarbeiter sagte dann immer, only one, only one, only one. Naja, wir haben das missverstanden und dachten so, dass es Sport ist, dass man immer einmal hingeht und sich dann einen nimmt. So, was natürlich so nicht gemeint war. Und wir hatten auch nicht wirklich ein schlechtes Gewissen bei der Geschichte, weil anstatt das irgendwie heimlich zu machen, bauten wir dann bei jedem Abendessen immer einen Turm mit diesen Pötten auf unserem Turm, auf unserem Tisch und begeisterten uns, wie viel wir denn dieses Mal wieder geschafft hätten irgendwie so und waren dann richtig stolz auf diesen Turm. Das eine Mal haben wir dann 17 Pötte geschafft zu viert. Also wir haben das Only-One-Prinzip nicht wirklich beherzigt. Und das fanden wir auch irgendwie total witzig und wir nannten ihn dann noch Only-One. Ne? Das war dann Only-One, war dann so sein Name geworden. Und das war witzig und hat jetzt auch nicht wirklich wehgetan. Ja, das kann man, so ein Blödsinn kann man schon machen, wenn man in dem Alter ist, ne? Manfred, wenn wir dann mal, machen wir das nicht so, ne? Natürlich nicht, sind ja ordentliche Herren. Aber in unserem Leben gibt es tatsächlich Sachen, wo gilt only one. Only one. Only one Gott. Nur einen Gott. Ist nicht nur ein Thema des Alten Testamentes, ist im Neuen Testament ganz genauso. Ein Gott nur. Nicht deine Angst, nicht deine Wünsche, nicht irgendwelche Menschen sollen Gott werden, sondern nur einer soll Gott sein. Oder wenn du verheiratet bist, ist es auch ein gutes Prinzip, only one. Halte dich an diesem Ehepartner fest, im Sinne von halte ihn fest, kümmert, also in einer liebevollen Weise jetzt, ne, so richtig verstehen. Aber dieses only one Prinzip ist wichtig. Und die Gesellschaft sagt, nee, ist nicht so wichtig, wie an so vielen Stellen. Und genauso mit dem Herzen. Glaub nicht, du kannst mit dem Herzen dies und dies leben, ja, und dann will ich ja wieder voll Freude sein. Und dann habe ich eine tolle Freundschaft und dann ist es mit dem Herrn toll. Nein, du hast nur ein Herz. Und das Herz, und ich komme auf die Sache, tröstet alle Trauernden. Was sagt, nein Gott, ich mache dir diese Tür nicht auf. Das fehlt dir eben in deinen ganzen anderen Beziehungen. Und das fehlt dir vor allen Dingen auch in deiner Beziehung zu Gott. Du hast nur ein Herz, mit dem du zu Gott gehen kannst. Und wenn da so viel Schmerz und Trauer drin ist, was für viele Menschen der Fall ist, wenn da Bitterkeit, Groll und was ich weiß drin ist, oder viel Zweifel, man kann auch sehr in Zweifeln kommen, muss an jemanden denken, wo es ein Tode, eine Ehe ist zerbrochen, schlimme Dinge sind passiert und das hat die Person nicht selber erlebt, hat es aber als Freundin miterlebt und es sind starke Zweifel mit Gott gekommen. Ja? Und diese Zweifel sind ein großes Ding und dann sind viele Zweifel im Herzen. Und wenn wir Gott diese Tür verschlossen halten, dann lebst du mit diesen Zweifeln, mit dem Schmerz, mit der Bitterkeit. Und das ist das, was alles wegnimmt. Genauso, stell dir vor, du machst mit einer tollen Freund, einer tollen Freundin eine Wanderung. Aber du hast eine schwere Verletzung am Fuß. Dein Rücken tut weh, dass du keinen Rucksack tragen kannst. Und eigentlich hast du einen Sonnenbrand. Aber jetzt machen wir eine tolle Wanderung durch die Fränkische Schweiz. Die Fränkische Schweiz ist toll. Die Freundin ist toll. Die Zeit zu haben, dafür das zu tun, ist toll. Aber der Fuß wird wehtun. Der andere muss die Last tragen, weil du keinen Rucksack tragen kannst. Und hoffentlich sind immer Wolken da, weil sonst wird es auch mit der Sonne, die doch eigentlich so schön ist und das Ganze noch wunderschöner macht, schwierig. Und wir leben immer wieder so. Nee, da lasse ich keinen mehr ran. Nee, das ist doch vorbei. 5 Jahre, 10, 15, 20 Jahre. Und es ist so wichtig, dass wir die Tür für ihn aufmachen. Manchmal passiert dann genau das Gegenteil. Du bist irgendwo vielleicht in einer Verletzung, einer Schwierigkeit und dann mal mit Kumpel X oder Freundin Y so richtig darüber ablästern. Na, vielleicht noch ein paar Wein dazu und so weiter, damit man auch ein bisschen Vernunft auch noch ein bisschen senkt und so. Und dann war es mal wieder richtig im Dreck gesuhlt. Nein, das bringt natürlich nicht weiter. Aber ganz oft werden so Probleme besprochen, Verletzungen gewälzt, aber Jesus bleibt vor der Tür stehen, wo er sagt, ich bin doch auch der Christus heute. Ich bin doch der Erlöser auch heute und jetzt. Nutze es doch. Ich bin nicht so glücklich, wenn von dem Christkind die Rede ist, ne, mit der Krippe und so, weil es nur so ein Mini-Moment von Jesu Existenz ist und die Gefahr immer wieder ist, so Jesus als klein zu erachten. Ja, er war mal so klein, aber er ist seitdem wirklich gewachsen und vorher war er ehrlich gesagt auch schon ganz schön groß. Er ist Gott, der bei dir ankommt und sagt, ich möchte dich heilen, ich möchte dich reinigen, ich möchte dir helfen. Und es ist so wichtig, dass wir ihn als Gott betrachten und nicht so als irgendwie so einen besseren Menschen, der irgendwie Geist ist. Nein, er ist Gott und er möchte dich und er möchte mich erlösen. Und ich möchte dir, gilt nicht für jeden, glaube ich, heute, aber es gilt für einige, möchte dir dieses Bild mit dem Hammer mitgehen und diesen Gedanken, wo hast du eine Tür zugenagelt, wo Gott ja eigentlich schon sehr wohl mehrfach gesagt hat, bitte öffne mir die Tür doch, in aller Sanftheit. Er sagt das nicht mit Druck, nicht mit Drohung und so weiter, aber in seiner Fürsorge, vielleicht mit einem heiligen Ernst, weil ich möchte dein Leben verändern. Wo du vielleicht stehst, mir fehlt das im Leben, oh Herr, ich möchte doch eigentlich das, warum kannst du mir hier nicht helfen, ich kann dir so schwer vertrauen und. Aber denke an das Ding mit dem einen Herzen. Du hast nur ein Herz. Und er sagt, ja, ich möchte dir ganz viel geben. Aber bitte lass dich auf meine Spielregeln, man könnte auch sein, auf meine Schöpfungsregeln ein. Ich habe es so geschaffen. Ja, es gibt dieses Leid in der Welt, aber es gibt auch mich als diesen Erlöser, als diesen Tröster, Retter heute in dieser Welt. Lass mich für dich da sein. Er klopft an. Mach was aus dieser Weihnachtszeit. Weihnachten ist schon schön und da kann man viele tolle Sachen erleben, auch Geschenke bekommen, Geschenke machen, finde ich toll. Aber lass auch die Botschaft zu dir kommen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ganz nah für dich, zu deinem Herzen. Dass es Licht wird in deinem Herzen. Mach ihm diese Herzenstür auf. Er kann es, er ist es wert. Amen. Lasst uns einen Moment der Stille haben. Wir haben ein bisschen Musik. Und dann möchte ich einen Aufruf machen. Und zwar, dass ich beten möchte. Und ich möchte darüber beten. Ich hoffe, du hast verstanden, dass das Thema Tür doch fürs Menschenleben eine große Rolle spielt. Ne? Gibt es eine Tür zwischen Menschen? Gibt es eine Tür, vielleicht auch, dass gewisse Probleme, dass die zu Gott zusammenkommen? Oder vielleicht gibt es manchmal auch eine Tür aus einer gewissen Mühle, in der man ist. Es können auch Sorgen, Ängste, Zweifel, verschiedene Sachen können das sein. Muss nicht immer Betriebsamkeit sein. Aber dass er auch eine Tür ist für dich, dass du aus dem rausgehen kannst. Ja? Weil er der Befreier heute, jetzt und hier ist. Heute ist der Tag des Heils. Und ich finde, das ist eine herrliche Seite des Evangeliums. Nicht irgendwann wird es mal gut sein auf der neuen Erde, ja auch, sondern schon heute möchte er dir das Leben bringen. Und für diese Mühle möchte ich beten. Möchte beten, wo jemand einen Ausweg sucht aus Schuld und Versagen, wo jemand aus Sorge, Angst und Zweifel Ausweg sucht oder auch aus Leid und Schmerz, was ihn drückt. Ich werde alle vier, das können langsam schon die Hintergrundmusik können wir schon starten. Für alle vier Sachen möchte ich beten. Und du kannst schauen, was du damit machst, wie weit du dich dafür öffnest. Ob du vielleicht auch vor Gott das so ausdrückst. Herr, ja, das bin ich. Ich bin der, der aus dieser Mühle im Leben oder aus dieser Mühle im Denken oder so aus so einer Herzenszweifel, was ich was Mühle, austreten möchte. Wenn du das ausdrücken möchtest, indem du aufstehst, kannst du es tun. Schau, wie es für dich passt, aus dieser Zeit, aus diesem Aufruf etwas zu machen. Ich werde jetzt noch einen kleinen Moment still sein und dann so beten, wie ich es gerade beschrieben habe. Jesus, ich lobe dich, dass du gekommen bist, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, dass du die Gefangenen in die Freiheit führst, dass du die Trauernden tröstest und dass du auch da, wo Schmutz, Asche gekommen ist, dass du neuen Schmuck gibst und wo Betrübnis, vielleicht gar Depression gekommen ist, einen Lobgesang ins Herz, in den Geist geben willst. Wir loben dich, Jesus, dass du dieser Retter bist für heute und die Ewigkeit. Wir loben dich, dass du größer bist als alle Dinge, die uns herausfordern, belasten, binden in diesem Leben. Jesus, du bist der Größere. Wir preisen dich, unseren Retter. Und so bitte ich dich um Gnade, Jesus, der du auch die Tür heißt, dass du jetzt Türen uns als diese Tür begegnest und Türen gibst. Und ich bringe dir das zuerst, wo Menschen wie in einer Mühle gefangen sind. Immer dasselbe Ding zu laufen, dasselbe Ding zu denken und immer in so einem Kreis sind, wo sie doch eigentlich ausbrechen wollen, aber irgendwie nicht rauskommen. Jesus, wir loben dich, die Tür. Freiheit. Freiheit aus der Mühle. Freiheit aus diesen Wegen, diesen eingetrampelten Wegen. Freiheit. Und Jesus, wir bringen dir das, wo ein Versagen, ein Bedauern, eine Schuld, eine große Last ist, die bindet. Wo das Joch auf den Schultern drückt. Warum habe ich das getan? Vielleicht ein Wehmut da ist. Hätte ich doch das mal nicht gemacht oder hätte ich das, wie auch immer. Aber Jesus, du bist auch der Anfang und der Weg und die Auferstehung. Freiheit, Freiheit für diese Menschen, Freiheit aus Schuld und Versagen, aus diesem Joch rauszugehen. Weil du neues Leben, neuen Weg hast und Vergebung. Danke für dein Blut, für dein großes Opfer, das uns befreit. Und als drittes bete ich für die Menschen, auf denen Angst und Sorge liegt. Für diese Zeit, für liebe Menschen, für ihre Zukunft oder was auch immer es für eine Angst oder Sorge ist, vielleicht auch in einer Krankheit oder so. Freiheit. Freiheit aus Angst und Sorge. Freiheit, dir zu vertrauen, der du das Licht bist, das in der Dunkelheit scheint und die Dunkelheit hat es nicht ergriffen. Du bist größer. Wir loben dich, Jesus. Du bist der, ich bin. Und schließlich bete ich als Letztes. Jesus, wir loben dich, dass du die Tür bist. Auch in Hoffnung, in Freiheit, in Freude führen zu können, trotz Angesicht von Schmerz und Leid. Wo Schmerz und Leid da sind, aber du das Auge im Sturm sein kannst. Der etwas anderes wunderbar schafft, was Menschen nicht tun können, was wir selber aus uns heraus nicht tun können, aber du kannst Dinge tun, die größer sind als alles, als das, was auch wir nur erdenken können. Wir loben dich, Jesus, Befreier aus Leid und Schmerz, dass wir darin leben können, diese Zeit auf Erden zu bewältigen. So preisen wir dich. Und auch für alle, die dieser Gedanke heute relativ neu war, dich als diese Tür zu sehen, wie es in Johannes 10 geschrieben steht, bete ich, dass du es tief in die Herzen senkst, es zu leben. Weil du öffnest. Du gibst Mauern und Grenzen, die schützen, aber auch Tore und Türen, die sich öffnen können, miteinander zu leben und dieses Leben zu leben mit dir. Dir sei Preis. Im Namen Jesu Christi. Amen.